Ja, meine Damen und Herren, heute komme ich ja eigentlich kaum zu Wort, aber ich denke, es ist wichtig, dass Sie auch solche Informationen bekommen über besondere Veranstaltungen hier an der Uni und dass Sie dann gegebenenfalls teilnehmen können. So. Ja, heute haben wir ein nicht so ganz großes Programm. Am Ende der Veranstaltung kommt auch noch etwas Besonderes, darüber erzähle ich gleich. Das heißt, wir wollen uns über die ersten Schritte zum Programmieren Gedanken machen. Letztes Jahr hatte ich das nur aufgeschrieben und es war ein Teil des Skripts, das ich letzten Freitag ausgeteilt hatte. Ich habe aber den Eindruck gehabt, dass es wichtig ist, gerade am Anfang des Studiums jetzt, dass ich das vielleicht doch mal erzähle. Und zwar geht es um die ersten Schritte beim Programmieren. Und Sie dürfen mich gerne unterbrechen. Wie immer, das ist unsere Spielregel. Geben Sie mir einen Hinweis, dann machen wir das. Ich sollte vielleicht noch umschalten. So, ein kleiner Rückblick, die Übungsgruppeneinteilung. Weiß jeder, in welche Übungsgruppe er eingeteilt wurde? Da ist eine Frage. Sie müssen laut sprechen, sonst... Das kann ich schauen. Ich habe einen Teil der Folie, habe ich da allerdings nicht die vollständige. Also möglicherweise finden Sie genau Ihre Übungsgruppe nicht. Die ist aber im Moodle-Kurs. Da ist die gesamte Übersicht. Das Einzige, was Sie wissen müssen, ist, oder sind zwei Sachen, Ihre Matrikelnummer und dann die Umsetzung von dem kryptischen Übungsgruppennamen zur Uhrzeit und Tageszeit.
Genau, da gab es einen Unterschied zwischen dieser Tabelle mit der Matrikelnummer und die normale Liste mit dem Namen. Da gab es Unterschiede. Worauf sollte man sich berechnen?
Nein, ich denke, die Tabelle gilt. Okay. Die Tabelle gilt. Ich komme gleich aber nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten... Keine Probleme, Sie wissen alle Bescheid, die ersten Übungsgruppen haben ja schon stattgefunden. Gut, prima. Dann gibt es diese Woche natürlich das erste Übungsblatt. Und zwar auch ein Übungsblatt, für das es Punkte gibt. Also ich kann nur empfehlen, machen Sie dieses Übungsblatt. Mit Ihrem Kenntnisstand können Sie noch nicht alles machen. Sie werden heute ein bisschen dazu erfahren und vor allen Dingen am Freitag. Also dann haben Sie nur noch 4 Tage Zeit. Abgabetermin ist nächste Woche Mittwoch. Okay? Und es wird auch voraussichtlich heute Abend oder morgen früh werden noch 2 E-Kurse veröffentlicht werden für die kommende Woche. Auch die sollten Sie unbedingt machen. Okay. Jetzt schauen wir mal inhaltlich kurz zurück. Was haben wir letztes Mal gemacht? Entschuldigen Sie, da ist noch eine Frage.
Findet die Übung heute statt?
Ja, die Übung findet diese Woche statt, ganz regulär. Gilt generell. Manche haben schon stattgefunden.
Eine Frage zu einem Video. Gibt es noch kein Video auf der Webseite?
Auf der Webseite gibt es noch kein Video. Sie können sich aber folgenden Link merken. Es ist schon veröffentlicht. Der Link heißt e-lecture.sd.uni-frankfurt und so weiter. Wenn Sie darauf gehen, dann sehen Sie ein Interface, das sieht so ähnlich aus wie die Uni-Homepage. Da müssen Sie auswählen den Fachbereich. Und da müssen Sie dann im Fachbereichsmenü auf Programmieren 1 gehen Und ich meine, das erste Video ist auch veröffentlicht. Also ich habe es zumindest heute gesehen. Es war geschnitten und fertig. Und ich denke mal, die kommenden Videos kommen jetzt auch schneller drauf. Das war die erste Woche, in der wir ein bisschen stocken konnten. Okay. Wobei ich gleich sagen kann, das erste Video, weil wir ein bisschen technische Probleme hatten, ist in zwei Teilen. Aber das sehen Sie dann schon, wenn Sie reinschauen. Bitte? Auch in der Moodle-Page wird das verlinkt, ja. Doch, es stand schon fest, wir haben diese Woche heute Vorlesung und wir haben auch Freitag Vorlesung. Wenn Sie seit Montag nachgeguckt hätten, dann hätten Sie gesehen, dass auch der Freitag markiert ist.
Also muss man damit rechnen, dass es auch spontan geändert werden kann?
Nein, nicht so spontan. In der Regel ist freitags jetzt kein Kurs. Es wird aber einige Specials geben, zwei oder dreimal im Semester. Also freihalten würde ich mir das schon. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Das war jetzt zu Freitag. So, dann steigen wir ein. Letztes Mal hatten wir gemacht Computer, Algorithmen, Programm. Ich war nicht ganz fertig geworden und sollte eigentlich noch mal kurz in den Kurs einsteigen. Entschuldigung, dass ich das noch nicht gestartet habe. Ups. Wir waren ziemlich am Schluss, noch zwei, drei Folien vorm Ende, aber das ist noch sehr, sehr wichtig. Vielleicht noch mal hier. Wir hatten gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen einem Compiler, so nennen wir dies, und einem Interpreter. Beides sind Übersetzer. Ja? Der Compiler übersetzt aber immer das von Ihnen geschriebene Codestück, den Quellcode, in einem Stück und erzeugt dann den Code. Und bei der Codeerzeugung hat er mehrere Möglichkeiten zur Optimierung. Das ist auch der große Vorteil des Compilers. Das heißt, in der Regel ist die Laufzeit des entstehenden Codes besser als die bei einem Interpreter. Weil der Interpreter immer hergeht, nur eine Zeile übersetzt und für diese Zeile den Code erzeugt und dann den Code ausführt. Ja? Sehr, sehr ähnlich, im Prinzip auch dieselben Vorgänge, aber eben die Ausführungsreihenfolge der Teilvorgänge ist verschieden. Gut. Vor- und Nachteile. Maximale Geschwindigkeit durch die Optimierungsmöglichkeiten beim Compiler, aber das Programm läuft in der Regel nicht auf jedem Maschinentyp, also ist nur für einen Maschinentyp entwickelt. Gut. Und da ist die Idee entstanden, wie sieht es denn aus, wenn wir auch in Software implementiert eine virtuelle Maschine machen. Das heißt, ein Stück Softwarecode, das einen sogenannten Zwischencode übernimmt, der dann interpretiert und Stück für Stück ausgeführt wird. Und dieser Zwischencode ist so strukturiert, dass er sehr einfach auszuführen ist. In vielen Fällen auch sogar nur mit einem Maschinenbefehl. Ja? Welchen großen Vorteil habe ich dann? Wenn ich eine solche virtuelle Maschine einsetze, dann habe ich Endsprachen und diese Endsprachen kann ich alle auf den sogenannten Zwischencode abbilden und habe dann auf meinem Computer eine virtuelle Maschine laufen, also ein in Stückchen in Software geschriebene, nachgebildete, abstrakter Computer und dieser führt dann den Code aus. Auf dem ersten Blick sieht man nicht gleich, was der Vorteil ist, der große Vorteil ist aber der, wenn ich hier Endsprachen habe und M verschiedene Plattformen, wobei jedes Betriebssystemversion, jede Hardwareversion ist eine neue Plattform, dann muss ich eben N mal M verschiedene Compiler entwickeln, warten, pflegen. N mal M, wenn ich direkt für eine Maschine das entwickle. Denn ich habe für jede Sprache drei Plattformen oder M-Plattformen, dann muss ich halt M mal die Code-Generierung schreiben. Und wenn ich N Sprachen habe, muss ich N mal M verschiedene Software-Versionen oder Compiler-Versionen habe ich dann. Wenn ich dazwischen eine virtuelle Maschine schalte, dann habe ich den Vorteil, ich brauche nur von den N Sprachen jeweils einmal übersetzen, also N, Anzahl N, in die virtuellen Maschinencode und dann muss ich die virtuelle Maschine für die verschiedenen Plattformen entwickeln, also habe ich nochmal M verschiedene Softwaren. Allerdings auch, diese virtuelle Maschine ist natürlich ein bisschen langsamer, ein klein wenig langsamer, als die direkte Ausführung. Aber das nimmt man in der Regel heute bei den meisten Sprachen in Kauf. Also sowohl Java hat eine virtuelle Maschine, haben Sie vielleicht schon gesehen. Virtual Machine needs to be installed, wenn Sie irgendwas auch im Internet laufen lassen wollen. Das ist möglich und das ist der gängige Weg. Und das war das Wichtige, was ich eigentlich hätte letztes Mal noch sagen sollte. Okay, hier sind nochmal die Vor- und Nachteile zusammengefasst. Aber da ist erst eine Frage. Ja, ja. Also die Frage war, ob C++ auch über eine virtuelle Maschine läuft oder nicht. Also nochmal, der Unterschied ist nicht zwischen Compiler und Interpreter, sondern der Unterschied ist, mache ich eine direkte Übersetzung in Maschinencode, ja, oder schalte ich da eine virtuelle Maschine dazwischen. Okay? Das ist die Unterscheidung hier auf dem Schaubild. Ja? Und für C++, ich weiß gar nicht, ob es da eine virtuelle Maschine gibt. Ich glaube nicht. Der Jörg sagt nein, also wird es die nicht geben. Also hätte hier C++ vielleicht nicht stehen sollen. Ja? Sie haben also recht. Ja? Aber in vielen Fällen, aber eine Option wäre schon, man könnte es so machen, nur man macht es nicht. Ja? Weil in der Regel die Leute, die in C++ implementieren, die wollen auch möglichst schnell sein. Und darum fällt die Version aus. Okay. Hier sind die Vor- und Nachteile nochmal zusammengefasst. Da ist noch eine Frage, das ist gut. Also ich habe die Frage nicht genau verstanden, ob... Ein Interpreter bräuchte auch nicht notwendigerweise immer eine virtuelle Maschine. Aber man implementiert ihn auch meistens mit virtueller Maschine. In Maschinencode übersetzt. Bei einem Compiler wird es direkt in den Maschinencode übersetzt. Aber wenn ich eine Interpretersprache habe, also wenn von der Sprachkonstruktion es möglich ist, die Sprache zu interpretieren, dann könnte ich das auch Anweisung für Anweisung machen und damit auf die Optimierung des Maschinencodes verzichten. Okay, also Sie haben alle Alternativen. Das ist wirklich, ob ich eine virtuelle Maschine benutze oder Compiler und Interpreter, sind wirklich zwei Paar Schuhe. Okay? Sie nochmal. Das kann sehr gut sein. Also unterschiedliche Compiler sind von unterschiedlichen Firmen, zum Beispiel für Fortran oder so, die erzeugen unterschiedlich schnellen Code. Das kann sein, ja.
Dann müsste ich das halt ausprobieren, welche Frequenzen.
Ja. Genau, Sie müssten es ausprobieren, wer am schnellsten ist für welchen Code. Ja. Noch eine Frage, ja.
Warum brauche ich überhaupt einen Interpreter, wenn der Compiler das alles viel besser macht oder auch den Code verbessert?
Genau, darüber spreche ich jetzt gleich nochmal, warum wir einen Interpreter brauchen. Und noch eine Frage, gut.
Was ist denn eine Maschine?
Maschine steht hier für den Computer, so wie wir ihn letztes Mal definiert haben, einschließlich der Betriebssystemumgebung, also der Betriebsprogramme. Das ist auch eine Plattform. Ja? Also Computer, die Hardware plus das Betriebssystem, das ist unsere Plattform, auf der wir unsere Programme implementieren. Und da bauen wir eine virtuelle Maschine dann dazwischen. So, jetzt tatsächlich ist das nicht so ganz dramatisch, diese Laufzeitverluste, schon gar nicht für Sie jetzt am Anfang, ja? Weil Sie schreiben kleine Programme und da wird das nicht ins Gewicht fallen, ob Sie auf einem Interpreter oder auf einem Compiler oder ob Sie mit einer Sprache mit virtueller Maschine oder ohne virtueller Maschine arbeiten. Gut, das war das, was ich vom letzten Mal noch nachtragen wollte und dann kommen wir jetzt zum heutigen Tag. Und genau das hier ist meine Folie, ich sagte es eben schon, allerdings ist die nicht vollständig und möglicherweise schlecht zu lesen. Also Sie sollten, diese Tabelle gilt, und zwar die Tabelle, die in der Moodle-Plattform steht. Darum habe ich das auch mal so rauskopiert. Sie können durchaus wechseln. Im Moment sehen die Listen auch schlimm aus, also es sind bis zu 30 Teilnehmer in einer Gruppe. Das ist bestimmt nicht unser Ziel, aber Sie werden sehen, wenn Sie das erste Mal hingehen, es sind ganz, ganz selten 30 Leute da. Ja? Also keine Angst vor den großen Zahlen. Sie können auch wechseln, auch im Laufe des Jahres, also im Laufe des Semesters, aber bitte sagen Sie dem Carsten Heb Bescheid. Weil der Punkt ist der, schreiben Sie ihm eine E-Mail, ich möchte von da und da wechseln, der Weg ist ja beschrieben in dem FAQ da, in der Moodle-Plattform. Sagen Sie Bescheid, dass Sie die Übungsgruppe wechseln. Weil ansonsten gibt es möglicherweise Übungsgruppen, wo nicht so gute Arbeitsbedingungen sind wie in anderen und das wäre schade für Sie. Gut. Was ist unser heutiges Lernziel? Wir wollen wirklich ein paar kleine Schritte zum Programmieren machen. Am Freitag kommt dann noch mehr, da kommen numerische Datentypen und auch Strings. Und dann können Sie tatsächlich die ersten Programme selber schreiben. Und das ist jetzt wichtig, auch wenn Sie schon programmieren können, dann tun Sie sich einen Gefallen, laufen Sie heute nicht weg. Sie tun sich selber den Gefallen, sage ich gleich, wenn Sie bis zum Ende zuhören, denn wir werden ein paar Konventionen noch besprechen, also Vereinbarungen zwischen Programmiererinnen und Programmierern, die auf jeden Fall einzuhalten sind und auch mit abgeprüft werden. Was sollen Sie lernen? Sie sollen die grundlegenden Mechanismen zur imperativen Programmierung, imperativen, strukturierten und prozeduralen, modularen Programmierung lernen. Okay. Und zwar für sich selbst als Programmierung, als Methode zur Problemlösung. Und wir werden dann auch schon erste Schritte fürs Dokumentieren tun heute. Und das ist unsere Übersicht. Was machen wir? Wir werden erstmal ein paar Worte zu Python selbst noch machen. Warum haben wir Python ausgewählt, damit Sie das auch verstehen? Wir werden über Regeln und Konventionen sprechen, insbesondere auch über Python-Konventionen. Wie schreibt man ein Programm? Wo setzt man Leerzeilen, wo setzt man Freizeichen, wo nicht. Wir werden über die Variable sprechen, als eine der wichtigen Grundbegriffe in der imperativen Programmierung, über den Zuweisungsoperator, wir werden kurz verstehen, was ein Literal ist. Wir werden über Ausdrücke und Operatoren ansatzweise sprechen, mehr sehen Sie dann nächstes Mal. Über variablen Namen, wie wähle ich die? Und ein paar Hinweise noch zu Idle, zu unserer kleinen Mini integrierten Development Environment und dann den Abschluss. Und am Ende kommt noch ein Special, da wird uns nämlich noch Frau Steinhardt besuchen und da geht es darum, wie viel Sie arbeiten müssen für diese Veranstaltung über Workload-Überprüfung. Wir würden das gerne wissen. Sage ich gleich noch ein bisschen was. Programmiersprache. Also wenn Sie glauben, es gibt eine ideale Programmiersprache, dann liegen Sie falsch. Ja, es gibt keine optimale, universale Programmiersprache. Für Sie die beste Sprache zur Lösung eines Problems ist immer die, die Sie am besten kennen. Und wir beginnen mit Python, weil Sie als Informatikerin oder Informatiker müssen dann im Ganzen schon einen ganzen Satz von Programmiersprachen erlernen in den ersten zwei Semestern, das hatte ich Ihnen ja gesagt. Und jetzt im ersten Teil geht es um imperatives Programmieren und imperatives strukturiertes Programmieren. Das sind die ersten 4-5 Wochen, werden wir auf diese Art und Weise programmieren und dann zum objektorientierten Programmieren übergehen. Sie lernen aber gleichzeitig einen Interpreter kennen und Sie werden auch einen Interpreter schätzen lernen. Denn ein Interpreter hat den Riesenvorteil, dass Sie gut damit ausprobieren können. Und Sie müssen einige Sachen auch mal ausprobieren. Es geht nicht anders. So wie Sie eine natürliche Sprache auch dadurch lernen, dass Sie beim Sprechen Fehler machen, Sie korrigiert werden, müssen Sie hier auch mit dem Compiler ausprobieren. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Okay. Sie lernen eine Interpretersprache kennen und Sie lernen auch vor allen Dingen dynamisches Typing kennen. Das erkläre ich Ihnen nächstes Mal, was das ist. Sie sollen sich auch, und das ist auch gut im Python, ein Gefühl entwickeln für einen guten Programmierstil. Jetzt sagen Sie, ja, ich schmiere ja auch auf meinem Blatt herum und komme da auch mit klar. Ja, aber Sie müssen sich klar machen, dass Programmieren in der Regel immer im Team erfolgt. Das heißt, Sie werden in einem Programmierteam arbeiten müssen und dann müssen Sie Programme so schreiben, dass auch andere Kollegen diese lesen können. Ja? Wenn Sie sich hier verkünsteln und Ihre Kreativität Ausdruck geben, dann ist das einfach am falschen Platz. Das dürfen Sie gerne machen, aber nicht bei der Programmierung. Ja? Sie dürfen in der Kreativität der Problemlösung, da dürfen Sie beliebig gut sein, aber nicht dabei. Es geht also um Teamarbeit. Und Teamarbeit funktioniert nur dann, wenn alle Leute gewisse Regeln auch einhalten. Und alles, was da sonst noch steht, diese Folie hatte ich ja schon mal gezeigt, das lernen Sie nicht heute, sondern dann im Laufe des Kurses. Okay. Also Interpretersprachen, es geht uns darum, dass Sie schnell programmieren können und direkt ans Programmieren kommen und auch ausprobieren. Wir schreiben nur kleine Programme, insofern sind Laufzeitunterschiede sowieso nicht sichtbar, ob das Programm 100 Millisekunden oder 200 Millisekunden, also doppelt so schnell läuft, sehen Sie sowieso nicht. Ja, weil es antwortet immer sofort. Sehr wichtig ist Python zum Beispiel auch für Bioinformatikerinnen und Naturwissenschaftlerinnen, das ist ganz, ganz klar. Denn gerade da wird oft, die Informatiker sagen dann Wegwerfcode geschrieben. Aber Code, der einmal geschrieben wird, um zum Beispiel einen bestimmten Versuch auszuwerten und dergleichen, und dann wird er nicht weiter benutzt. Und da ist es natürlich wichtig, dass man das schnell schreiben kann und nicht zu lang dafür braucht. Es gibt übrigens auch spezielle, gerade für Bioinformatiker, Erweiterungen für Python. Python wird ganz aktiv entwickelt. Wir schauen gleich nochmal auf die Release-Planung, also das, was Sie in der nächsten Zeit, im nächsten halben Jahr erwartet. Und Python hat dynamisches Typing. Sie müssen also alle Variablen nicht deklarieren. Das betrachten wir aber nachher. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Unterschied. Als allgemeine Python-Version, stand ja auch im Moodle-Kurs, benutzen wir die Release, also die freigegebene Version 3.1.2. In den Lernbar-Kursen ist nur JSON implementiert. Was heißt nur, ist eine JSON-Implementierung? Das ist eine Java Implementierung für Python, und zwar in der Version 2.5. Die normale Python-Implementierung baut auf C++ auf, also benutzt auch sehr viele C++-Libraries, Bibliotheken, das werden Sie dann auch noch kennenlernen, während die JSON-Implementierung auf Java aufbaut. Das sieht jetzt aus, als wenn das ein großer Unterschied wäre. Ich kann Sie aber beruhigen, nicht am Anfang und nur in ganz wenigen Sachen. Das heißt, Sie werden quasi keinen Unterschied feststellen. Und da, wo ein Unterschied ist, da weise ich Sie ganz deutlich darauf hin. Ja? Also Sie können getrost den JSON-Interpreter in unserem Code, also in unserem Lernbarcode benutzen. Das ist die aktuelle Release-Planung für Python. Sie sehen, quasi alle 4 Wochen oder noch häufiger hier ist eine neue Ausgabe von Python geplant. Ist das ein schlechtes Zeichen? Nein, das ist ein gutes Zeichen. Weil an Python wird intensiv weiterentwickelt. Und es werden auch wirklich kleinste Kleinigkeiten in den Compilern, denn nicht nur Sie machen Fehler, auch die Profiprogrammierer machen Fehler, werden behoben, ja, sodass Sie nicht dann mal an einem Interpreterfehler hängen bleiben. Okay? Das ist also wirklich ein gutes Zeichen, und zwar wird Python im Moment in 3 Versionen entwickelt. Das ist einmal die alte Version 2, ja, von der Hauptversion, der erste Nummer ist die Hauptversionsnummer, wird noch eine Abschlussversion erzeugt. Und das ist die Python Version 2.7. Dann wird an 3.1.2 sind wir im Moment, wird an der Punkt 3 entwickelt. Das ist dann RC steht, sage ich gleich auch nochmal genau, für Release Candidate. Das sind Sachen zum Testen, wo externe Leute mal was ausprobieren können. Und ansonsten sehen Sie, 2.7, Verbesserung der Fehler bei der 3.1-Version und im Wesentlichen auch die 3.2-Version, die am 22. Januar fertig sein soll. Okay? Das ist also wirklich ein gutes Zeichen, dass da aktiv entwickelt wird, dass es eine strikte Release-Planung, eine Freigabeplanung gibt und wird sie nicht behindern. Das ist aber bei anderen, vielen anderen Sprachen längst nicht so. Da haben Sie bestenfalls noch eine Release pro Jahr, ja, eine Freigabe. Also hier wird intensiv dran gearbeitet und Python ist also eine ganz moderne Geschichte. Noch 2, 3 Worte zu Versionen und Releasen. Software entwickelt sich in Versionen und Sie sollten sich auch getrost angewöhnen, einfach Ihre verschiedenen Versionen, das heißt die korrigierten Files dann, vielleicht abends oder wann auch immer, eine Nummer zu geben und nicht immer nur zu überspeichern. Also von Version 0.1.1 kommen Sie auf 0.1.2, 0. und so weiter. Wenn Sie dann einen größeren Programmierschritt gemacht haben, dann zählen Sie die 2. Nummer mal hoch und so weiter und so weiter. Und das, was Sie abgeben, ist dann die Version 1. Wenn Sie jetzt in einer Firma Software entwickeln, dann ist das Erste, was überhaupt nach draußen gegeben wird, was also nicht im Entwicklerkreis ausprobiert wird, ist eine sogenannte Alpha-Version. Die hat meistens eine relativ kurze Zeit und dann kommen unter Umständen mehrere Beta-Versionen. Und Beta-Versionen sind die zweiten Versionen, die öffentlich gemacht werden zum Review. Zum Beispiel alle großen Softwarepakete werden in dieser Form dann eben auch freigegeben. Und in der Regel gibt es, bevor die offizielle Freigabe dann erfolgt, sogenannten RC-Versionen. Das sind Release Candidates, das heißt Freigabekandidaten, wo nochmal keine größeren Änderungen gemacht werden, sondern nur noch Fehler gefixt werden. Richtig verstehen, warum man diese verschiedenen Versionen macht, können Sie erst, wenn Sie wirklich ein größeres Softwareprojekt mal machen, wo, sagen wir mal, einige hundert Leute dran arbeiten, wenn Sie verstehen, welche Fehler, welche Kleinigkeiten alle schiefgehen können, warum diese verschiedenen Stufen eingebaut sind. Schauen Sie sich das nochmal in Ruhe an, das ist ganz systematisch und wird eigentlich in allen Softwareprojekten so gemacht. Und ich würde Ihnen empfehlen, geben Sie Ihrer Software, Ihren kleinen Programmen durchaus auch Versionsnummern, das ist vollkommen in Ordnung und Sie gewöhnen sich das gleich an. Versionen und Releases. Releases sind natürlich immer die freigegebenen Versionen, die nach außen gehen. Das ist der einzige Unterschied. Wichtig noch die Nummerierung. Eine wesentliche Änderung, zum Beispiel bei einem Compiler in der Sprachdefinition, wie so wie es in Kleinigkeiten von 2 auf 3 passiert ist, findet einen Niederschlag in der Hauptversionsnummer, das heißt in der ersten Nummer einer Versions- oder Release-Bezeichnung. Und das ist auch in Ordnung so. Und Sie dürfen dann in der Regel nicht davon ausgehen, dass alte Programme in der neuen Release noch problemlos laufen, sondern Sie werden Fehler melden, okay? Weil Änderungen an der Sprachdefinition gemacht sind. Das heißt, es treten Inkompatibilitäten auf und in großen Softwareprojekten, so auch bei Python, gibt es dann aber Werkzeuge, das ist 2-2-3, also ein kleines Python-Programm, was Ihnen bei der Übersetzung, wenn Sie diesen Schritt gehen wollen, helfen würde. Das ist eigentlich überall so. Oder man kann alte Versionen noch einlesen und dann neu herausschreiben aus Word oder was weiß ich. Das ist also in der Software ein ganz typischer Vorgang. Deshalb habe ich das hier mal so eingeschreibt. Jetzt eine wichtige Frage. Was ist ein imperatives Programm? Wir wollen ja imperative Programme schreiben und wir wollen imperativ das ganze Semester über programmieren. Dazu aber vielleicht erstmal eine Frage. Geht es denn auch anders als imperativ? Das hatte ich schon gesagt. Dynamisches Programmieren, da bezeichnen wir eigentlich etwas anderes mit. Ja, Sie haben. Auch objektorientiertes Programmieren ist ein imperatives Programmieren. Ja, aber sehr gut. Ja, da.
Das ist zum Beispiel Prolog. Das ist eine Sprache, die eher darauf fokussiert, dass man Fragen stellt und Antworten bekommt.
Okay, das ist vollkommen richtig. Prolog ist eine logische Sprache. Da programmieren Sie logisch. Okay, und jetzt nochmal. Funktional, genau. Das wären die drei großen Unterschiede. Entweder imperativ, das heißt, Sie geben Befehle, Anweisungen. Und zwar Stück für Stück. Sie sagen also mit Ihrem Programm, wie etwas gemacht werden soll. Ja? Sie sagen dem Computer genau, was er mit Ihren Daten machen soll. Während im Gegensatz dazu gibt es die funktionale Programmierung, die werden Sie im zweiten Semester kennenlernen. Die sagt im Wesentlichen, was gemacht werden soll. Und das Gleiche gilt für die logische Programmierung. Zu der zum Beispiel Prolog gehört. Der Kernbereich, also ich sag mal, bestimmt 98% aller Programme werden imperativ geschrieben, indem wir dem Rechner Anweisungen geben, Befehle geben, ja, Impera, was zu tun ist mit den Daten. Und jetzt im Detail, wie sieht es jetzt aus? Also ein Programm ist eine wohlgeordnete Folge von Anweisungen. Und diese Anweisungen nennen wir in der Regel Statements. Okay? Und diese Anweisungen werden durch Trennsymbole getrennt. Dieses Trennsymbol zwischen zwei Anweisungen ist bei ganz vielen Programmiersprachen das Semikolon. Okay? Und diese Anweisungen werden der Reihe nach ausgeführt. Und wenn ich bei der letzten angekommen bin, dann ist das Programm beendet und der Interpreter hält auch an. Okay? Oder auch der Compiler, das gesamte Programm hört auf. So, und jetzt, wenn Sie so etwas dann sehen, auch in Zukunft, wenn was gelb hinterlegt ist, dann sind das immer Regeln. Und zwar Regeln der Programmiersprachen, Regeln, die auch der Compiler überprüfen kann oder Interpreter überprüfen kann, und der sie auch überprüft. Und zwar, zwischen zwei Anweisungen steht in Python nicht zwingend das Semikolon, sondern Sie können auch das Return-Zeichen nehmen. Das heißt, einfach neue Zeile. Das funktioniert wunderbar. Dann haben Sie in jeder Zeile ein Programm stehen, eine Anweisung stehen, kein Programm. Also Anweisung 1, Anweisung 2, Anweisung 3. in Python erlaubt, ist aber auch das Semikolon zu benutzen. Also, so wie hier, Anweisung 1, Semikolon, Anweisung 2, Semikolon, neue Zeile, Anweisung 3, auch das ist richtig. Allerdings wird das sehr, sehr selten benutzt, der rechte Teil. Und ich würde es Ihnen auch nicht unbedingt empfehlen, es macht es nicht einfacher, die Programme zu lesen. Ja? Stört überhaupt nicht. Ja? Also als Trennsymbol zwischen zwei Anweisungen darf das Semikolon stehen oder ein Return. Okay? Und im Python benutzt wird aber in der Regel das Return-Zeichen einfach. Okay. Jetzt der Unterschied zwischen Regeln und Konventionen. Also so eine Regel, solange Sie kein Trennzeichen machen, also kein Semikolon, kein Return, würde der Python-Interpreter das als eine logische Zeile betrachten. Egal, wie lang die ist. Auch Sie können ja in vielen Editoren auch 500 Zeichen lange Zeilen schreiben. Das macht ihm ja nichts, den Editoren. Python würde versuchen, das als einen Block zu übersetzen. Das ist aber nicht Ziel der Sache, aber das ist eine Syntaxregel, die überprüft auch der Interpreter. Und Ziel ist es hier, Eindeutigkeit zu erzielen, Eindeutigkeit in der Sprache. Das hatten wir letztes Mal schon festgestellt, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir können nicht erwarten, dass der Computer zurückfragt und sagt, was hast du eigentlich gemeint, wenn eine Aussage mehrdeutig ist. Sondern er erwartet von uns, dass wir eindeutig Anweisungen geben. Genau sagen, Sie gehen jetzt dahin. Ja? Und nicht, ob Sie jetzt dahin gehen, weiß ich nicht, versuchen Sie es mal. Das ist keine Anweisung, sagt Ihnen auch schon Ihr Sprachgefühl. Ja? So. Bei diesen Syntaxregeln wird der Compiler Ihnen auf die Finger klopfen, wenn Sie etwas falsch machen. Er wird einen Fehler melden. Und diese Fehler müssen Sie auch interpretieren lernen. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist ganz normal. Es gibt aber eine andere Art von Vereinbarungen. Und das sind die Konventionen. Und die Konventionen, das sind Vereinbarungen unter Programmierern. Und die macht man, damit man gegenseitig, man selbst natürlich auch, die Programme gut lesen kann, schnell verstehen kann. Und der Compiler sagt dazu nichts. Er kann dazu nichts sagen, weil das nicht in einer Regel festgehalten ist. Sondern es sind schlicht und einfach Vereinbarungen. Ihre Tutoren werden aber etwas dazu sagen. Sie sollten etwas dazu sagen. Denn ich möchte, dass Sie sich einen guten Programmierstil angewöhnen. Okay. Man kann die aber auch überwachen. Es gibt sogenannte Style-Checker, die diesen Programmierstil überwachen. Aber so eingeschränkt, wie wir am Anfang programmieren mit unserem Wortschatz, ist das sowieso Unsinn. In größeren Projekten wird das allerdings manchmal benutzt, weil man nur sauberen Code, auch vom Stil her sauberen Code haben möchte, ja, damit die anderen das wieder lesen können und man vor allen Dingen leichter Fehler findet. Und dann gibt es noch sogenannte Beautifier, das sind aber eigentlich Sheets, die lesen das Programm und wenn es syntaktisch korrekt ist, setzen Sie es in ein schönes Programm um. Lassen Sie die Finger von diesen Dingern. Es ist klar, die Informatiker erfinden auch einiges an Unsinn und die Beautifier gehören zu diesem Unsinn. Lernen Sie wirklich selber ordentlich programmieren. Ja, und auch sauber schreiben mit einem sauberen Schriftbild, wenn Sie so wollen. Und wir benutzen als Grundlage, Sie werden immer mal diese blauen, also so blaue Zeichen dann, also blaue Seiten sehen dann im Folgenden und die deuten darauf hin, das ist eine Konvention, die ich hier vorstelle und da die Basis für die Konvention, die wir benutzen, ist der offizielle Style Guide von Guido von Rossum und eine Ergänzung von Rob Knight und im Skript finden Sie die Links dazu, wenn Sie den ganzen Style Guide lesen sollen, aber als Programmieranfänger ist das Unsinn, gewöhnen Sie sich Zug um Zug an, das ordentlich zu machen. Und das ist jetzt so eine weitere Konvention. Wie gesagt, der Interpreter hat gar kein Problem damit, wenn Sie 500 Zeichen lange Zeilen benutzen. Aber für Sie ist es natürlich tierisch schwer, da immer durchzuscrollen. Also gewöhnen Sie sich an höchstens 79 Zeichen. Woher kommen 79? Ja? Ja, aber warum dann 79? Ja, so ungefähr. Was meinen Sie? Und Sie meinen, also 80 wäre die richtige Zahl. Ja, dann frage ich, warum 80? Es geht noch ein bisschen weiter zurück, weil die Lochkarten, die man früher benutzt hat, 80 Zeichen unterbringen konnten, plus ein paar Nummerierungszeichen. Ja. Also ist eine alte Tradition, aber es ist auch richtig, wie Sie sagen, auch die Bildschirme, das ist eine Breite, indem man in einem Fixed-Space Alphabet gut unterbringen kann auf einem heutigen Bildschirm. Und es ist auch nicht zu breit. Die meisten Programme werden aber die Zeilen kürzer sein. Es ist ganz selten, dass Sie mal die 79 Zeilen ausnutzen wollen. Aber wenn Sie das machen wollen, ist das, oder wenn Sie mal mehr brauchen, es könnte zum Beispiel sein, dass Sie eine längere Formel mal übersetzen müssen. Das ist zwar selten, aber dann können Sie eine Zeile auch logisch fortsetzen, indem Sie am Ende einen Backslash machen. Ja? Dann nimmt er die erste Zeile, was weiß ich, hier steht plus RC plus Backslash, und dann können Sie hier vorne weiter fortfahren mit irgendwas. Plus, da muss jetzt ein Argument kommen, 0,125. So eine Zeile würde der Compiler immer als eine Zeile lesen und auch in einem Zug übersetzen. Ja? Ganz einfache Sachen. Übrigens, Sie werden merken, Programmieren ist ganz einfach. Jetzt zum Konzept der Variablen. Und die ist für die imperative Programmierung wirklich essentiell. Und eine Variable ist immer ein Triple. Eine Variable hat immer einen Namen, hat immer einen Typ und hat immer einen Wert. Den Namen nennen wir auch Bezeichner. Ist dasselbe, ob Sie Namen oder Bezeichner sagen. Im Englischen Identifier. Und dieser Name ist in einem bestimmten Namensraum. Der Namensraum für Sie ist im Moment immer das ganze Programm. Sie werden dann später noch lernen, in welchen Teilen man Namen wieder benutzen darf, also dass es mehrere Namensräume gibt, ein eindeutiges Wort und bezeichnet diese Variable eindeutig. Es gibt also nicht zwei Leute, oder zwei Variablen, die beide Irina heißen dürfen, wie im richtigen Leben. Das geht nicht. Ja? Wir brauchen Eindeutigkeit. Wir wollen nicht hin und her kommunizieren mit dem Computer, sondern wir wollen ihm eindeutig sagen, was los ist. Also der Name muss im Namensraum eindeutig sein. Und sie muss auch immer wohl unterscheidbar sein. Dazu komme ich gleich noch. Das zweite ist der Typ. Darüber sprechen wir auch gleich konkret. Zusammengefasst sind es konkrete Wertebereiche von Variablen und darauf definierten Operationen. Sie werden gleich sehen, was das genau ist. Aber der Wert ist gewissermaßen der Inhalt. Darum spricht man manchmal im Sinne von Variable oder für Variable auch von Container. Der Container enthält diesen Wert, wird angesprochen über den Namen und hat einen bestimmten Typ. Und warum ist das wichtig? Nehmen wir an, als Wert steht da drin DIX. Wenn Sie keinen Typ angegeben haben, dann kann das ein Nachname sein, wie zum Beispiel bei Otto Dix. Es kann aber auch die römische Zahl 509 sein. Das wäre wieder nicht eindeutig. Okay? Und das geht im Umgang miteinander für Menschen. Das geht aber nicht, wenn wir mit dem Computer umgehen. Ja? Da müssen wir eindeutig sagen, was los ist. Und mit Typen zu arbeiten, ist was ganz, ganz Wertvolles. das werden Sie noch wirklich kennenlernen. Das heißt, was gibt der Typ an? Der Typ gibt immer den Wertebereich an. Das heißt, der Typ sagt zum Beispiel, ist das eine Ganzzahl oder ist das eine Kommazahl? Ja? Oder ist das ein String, das heißt eine Zeichenkette? Okay, denn auch in Zeichenketten dürfen selbstverständlich Ziffern vorkommen. Das ist kein Problem. Es ist aber mit dem Typ eindeutig gekennzeichnet. Zu einem Typ gehören auch immer spezifische Literale. Das werden wir nächste Woche und auch übernächste Woche dann, das werden wir am Freitag und auch nächste Woche genau kennenlernen. Das heißt, ein Literal ist einfach diese kleine Zeichenkette, die wir benutzen, um im Programmtext, und darauf kommt es an, einen bestimmten Wert festzulegen. Schreibe ich zum Beispiel 1, dann unterstellt der Interpreter, dass ich meine, das ist ein Integerwert. Okay? Schreibe ich 1.0, dann unterstellt der Interpreter, ich meine einen Float, einen Gleitkomma-Wert, also eine Kommazahl. Schreibe ich hoch Komma 1, dann weiß er, ich meine das als Teil einer oder als Zeichenkette. Das lernen wir nächstes Mal. Aber das sind die Literale. Wie schreibe ich Werte in einem Programm? Und dann ist es auch noch wichtig, es gehören immer dazu die Operatoren. Bei Zahlen kennen Sie die Operatoren. Das sind zum Beispiel Plus, Minus, Mal, dann nehmen wir den Stern, Exponent, dann schreiben wir einfach 2 Sterne hintereinander. Das alles sind Operatoren auf Zahlen. Okay? Was wären zum Beispiel Operatoren auf Zeichenketten? Ja? Auch Plus, Sie haben recht, aber da meint es etwas anders. Denn wenn ich 1 plus 1 rechne, dann ist das natürlich gleich 2. Wenn ich aber 1 plus 2 Zeichenketten hintereinander mache, dann heißt das konkatenieren, dann ist das gleich Zeichenkette 11. Ja? Das heißt, wir sehen hier die Operatoren, wir wissen, welcher Datentyp ist und wir wissen da ganz genau, wie wir die Argumente miteinander verbinden sollen. Und dann gibt es noch spezifische Funktionen auf dem Datentyp, sowas wie Sinus oder Cosinus, zum Beispiel für Zahlen. Das kann er auch prima ausrechnen. Und dann, leider haben diese Datentypen, wenn in Python auch sehr wenig, aber sie haben gewisse Eigenarten. Und diese Eigenarten lernen wir nächste Woche, also am Freitag jetzt kennen. Okay? Heute nicht. Wir merken uns nur, jeder Typ hat einen Wertebereich. Zu jedem Typ gibt es die Möglichkeit, sie im Programmtext zu schreiben, dadurch, dass wir Literale benutzen. Die Typen haben bestimmten typspezifische Operatoren. Es gibt in der Regel Funktionen auf jedem Datentyp und sie haben spezielle Eigenschaften. Am Freitag kommen dann diese Beispiele. Und jetzt schon der nächste Schritt. Das ist nämlich der Zuweisungsoperator. Wir wollen ja, das ist quasi unser erster Befehl, unsere erste Anweisung, die wir jetzt sagen. Wir wollen ja einer Variable einen Wert zuweisen. Zum Beispiel, wie hier angegeben, Anton, der Variablen Anton, den Wert 5. Wie machen wir das? Wir schreiben einfach Anton gleich 5. Und das ist genau diese Anweisung, die jetzt in unser einfaches Schema übersetzt im Speicher Folgendes erzeugt. Für den Name steht da Anton. Für den Typ steht Integer, weil ich hier keinen Punkt gemacht habe, sondern einfach die Ziffer geschrieben habe. und als Wert steht da 5. Das heißt, schreibe ich Anton gleich 5, dann ist das ein Zuweisungsoperator und zwar wird der Variablen Anton der Wert 5 zugewiesen und der Typ Integer. Hätte ich da geschrieben Anton gleich 5.0, dann hätte ich zwar denselben Wert in einer anderen Codierung, sehen wir auch nächste Woche, aber wir hätten den Typ Float, aber denselben Namen. Okay. Und mehr müssen Sie nicht machen. Sie müssen sich nicht um Speicherzellen, um Computerspeicher kümmern. Das übernimmt komplett der Interpreter für Sie. Ja? Überhaupt keine Sache. Sie haben den Zuweisungsoperator und mit dem weisen Sie einer Variable einen Wert zu. Und den Rest, die ganze Speicherverwaltung, das macht der Interpreter für Sie. Okay. Was darf denn auf der rechten Seite des Zuweisungsoperators stehen? Auf der rechten Seite des Zuweisungsoperators dürfen Ausdrücke stehen. Zunächst erstmal einfache Ausdrücke. Einfache Ausdrücke ist das, was Sie in der Mathematik als Term bezeichnen. Zum Beispiel 3 plus 1 ist ein Term. Ja? So haben Sie es in der Mittelstufe auch irgendwann gelernt, wahrscheinlich wieder vergessen. Aber das ist genau das, was Sie da hinschreiben können. Okay. 3 plus 5 anstelle des Multiplikationszeichen, weil das nicht auf der Tastatur so vorkommt, der mittlere Punkt, schreiben wir den Stern mal 3, b mal 3 und da beliebige Formen, so wie wir sie aus der Mathematik kennen, können Sie da einsetzen. Ja? Und das ist auch das Starke an Python. Sie müssen sich an der Stelle kaum umgewöhnen. Außer, dass Sie das Multiplikationszeichen, den Punkt in der Mitte, durch den Stern ersetzen. Und solche einfache Sachen. Oder, was Sie nicht schreiben können, ist natürlich x hoch y. Ja? Weil, dazu können Sie auf einer einfachen ASCII-Tastatur nicht einfach schreiben. Können Sie zwar in Word schreiben mit dem Formeleditor, aber so etwas wollen wir in der Programmierung nicht benutzen. Ja?
Wenn man mit Gleichzeichen arbeitet, das eine bedeutet ja zuweisen und das zweite ist ja Vergleichen. Und in der Mathematik ist ein Gleichzeichen.
Das Gleichheitszeichen selbst. Das Gleichheitszeichen hat auch in Python zwei Bedeutungen. Es ist einmal ein Vergleichsoperator, machen wir auch am Freitag, und einmal ein Zuweisungsoperator. Weil das aber eindeutig ist, es keine Zweifelsfälle geben kann, welche Bedeutung es hat, kann man das gleiche Zeichen an zwei Stellen benutzen. Und das ist in der Mathematik auch üblich. Das ist übrigens klar ein Kennzeichen von Python, dass man sich ganz, ganz stark an die üblichen Notationen in der Mathematik gehalten hat. Und darum ist es auch für Sie relativ einfach, Ausdrücke zu schreiben. Das werden Sie ganz schnell erlernen. Okay. Und die gültigen Operatoren finden Sie im Skript und irgendeine Seite 8 im Skript ist auch das Programmierhandzettel 1. Okay. Und da sehen Sie eine Übersicht über das, was möglich ist. Der Programmierhandzettel 1 sieht so aus. Das obere können Sie im Moment mal vergessen. Aber es ist eine, auf der linken Seite sehen Sie die Operatoren. Also ganz normal wie in der Mathematik auch. Schreibe ich minus 3, dann meine ich einen negativen Wert. Das ist ein einstelliger Operator. Ja, er erwartet nur einen Operanden. Schreibe ich aber 3 minus 3, dann ist das natürlich gleich 0, dann wäre das die Subtraktion. Okay. Das gibt es auch in Python. Dann das Exponent, Exponentialbildung, alles, was Sie jetzt hier noch nicht verstehen, verstehen Sie am Ende der Freitagsvorlesung. Dann gibt es die Multiplikation, die Division, Modulo-Rechnung, auch das sehen wir dann, restlose Division mit den doppelten Zeichen, Addition, Subtraktion, bitweise Schieben. Also sehr, sehr viele Operatoren. Die Liste ist noch länger, die Liste ist eine ganze Seite lang. Weil sie aber so ähnlich ist wie in der Mathematik und Sie das alles schon kennen, müssen Sie nur die ganz kleinen Unterschiede kennenlernen. Und das müssen Sie ein bisschen üben. Wirklich, fast alles so wie in der Mathematik. Eins ist noch ganz wichtig, und ich sollte vielleicht doch mal kurz wischen, wenn hier irgendwo ein Lappen ist. Ganz wichtig ist, aus der Mittelstufe wissen Sie, Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Ist das nötig, das zu vereinbaren? Ja, es ist zwingend nötig. Denn wenn ich schreibe 3 mal, ich schreibe es größer, 3 mal 2 plus 1, dann kommt es ganz darauf an, wie Sie die Klammern setzen. Habe ich mehr als 2 Operatoren, ist die Reihenfolge entscheidend. Setze ich die Klammern so, okay, dann habe ich 3 mal 3 gleich 9. Würde ich die Klammern anders setzen, also 3 mal 2 plus 1, dann wäre das gleich 7. Also die Reihenfolge, das wissen Sie auch schon, ist durch Klammern beeinflussbar. In einer Programmiersprache gibt es jetzt aber nur die runden Klammern. Sie haben früher dann, oder der Lehrer hat dann auch eckige Klammern gesetzt. Die können Sie ja nicht benutzen. Das macht aber nichts, weil diese Klammern haben immer eine Klammer auf und eine Klammer zu. Und man kann durch Abzählen immer genau feststellen, auf welcher Klammerebene man ist. Allerdings muss man da manchmal ein bisschen zählen. Okay. Aber wir wollen nicht so beliebig viele Klammern haben. Deshalb ja auch in der Mathematik die Vereinbarung, Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Also mache ich nichts, so gilt dieser Ausdruck. Ja, Punktrechnung zuerst ausführen, dann die Strichrechnung. Und genau das gilt auch in der Programmiersprache. Und zwar sehen wir das auf dem Programmierhandzettel dadurch, dass die Punktrechnung, also der Stern, die Division und die Varianten der Division stehen vor den Strichrechnungen, weiter oben auf dem Zettel. Und das ist die generelle Regel. Zunächst wird von oben wird geschaut, welche Regel ist als erste anwendbar und die wird angewendet. Ja? Und die wird benutzt. Und auch wenn Sie es mir jetzt nicht glauben, das ist eindeutig. Auf diese Art und Weise können Sie eindeutig einen Ausdruck schreiben. Und wenn Sie etwas anderes wollen, dann benutzen Sie Klammern. Ja? Genauso wie in der Mathematik. Wirklich genauso wie in der Mathematik. Sie runzeln so die Stirn. Aber Sie glauben mir es, oder? Okay. So. Die Punktoperationen binden stärker, werden zuerst ausgeführt und mit Klammern kann man die Reihenfolge der Ausführung beeinflussen. Das ist wichtig bei der Subtraktion zum Beispiel. Hier ist nochmal ein Beispiel. In Klammern 4 minus 3 minus 2 ist gleich minus 1, während 4 minus, Klammer auf, 3 minus 2 ist gleich 3. Also es ist entscheidend, das wissen Sie auch. Das ist aber noch etwas weiteres, nämlich linksassoziativ. Was heißt das jetzt wieder? Wenn Sie, wie hier, einen Ausdruck haben, wo Sie Operatoren nacheinander stehen haben, die auf der gleichen Hierarchieebene stehen. Ja? Das muss nicht, also muss nicht jedes Mal Minus sein, sondern kann auch ein Plus sein. Dann wird bei Linksassoziativität von links aus eher ausgewertet. Das heißt, die erste Operation, die ich errechnen kann, von links aus gesehen. Das heißt, man würde hier rechnen 4 minus 3 in Klammern minus 2. Und das ist was anderes, als wenn ich von hinten auswerten würde. Das ist nämlich gleich 3, wie Sie leicht nachrechnen können. Okay? Und das nennt man linksassoziativ. Okay. Also erstens zählt immer die Priorität, dann zählt linksassoziativ. Mit einer Ausnahme. Und warum hat man diese Ausnahme gemacht? Nur wegen der blöden Mathematik, weil es da so üblich ist. Dabei ist die Mathematik nicht blöd, das ist klar, sondern weil wir beim Potenzieren in der Regel Rechtsassoziativität annehmen. Das heißt, würden Sie schreiben, 4 hoch 3 hoch 2. Was wäre das Ergebnis? 4. Sie haben es. Bitte? Ja, genau. Sie sagen 4 hoch 9. Aber warum nicht so? Okay, wollen wir Potenzrechnen üben? So wäre das wär was anderes. Das ist übrigens genau das Beispiel, was hier unten steht. Also, Sie haben recht. Wir werten von rechts aus. Das heißt, wir nehmen erst die kleinsten Ausdrücke, also die Hochzahlen, und das ist 4 hoch 3 hoch zum Quadrat. Und 3 zum Quadrat ist 9. Und das ist gleich, das steht auch da hinten, 262.144. Okay? Das ist eine Konvention in der Mathematik. Deshalb machen wir es in Python auch so. Ja, ich habe Ihren Zeiger gesehen, ich will gerade den Satz zu Ende machen. Und nicht andersrum. Wir könnten ja ausrechnen 4 hoch 3. Und 4 hoch 3 ist was? 64. Ja, genau. Ist gleich, also 4 hoch 3 hoch 2, und ich schreibe jetzt gleich mal ungleich hin, das wäre 64 zum Quadrat, und das ist 4096, und das ist offensichtlich etwas ganz anderes, ja, als die 262.144. Okay, deshalb ist es wichtig, das zu wissen. Aber nur, und allein nur, der Exponentialoperator ist wegen der üblichen Verfahrensweise in der Mathematik rechtsassoziativ. Bei allen anderen Operatoren gilt, der linke Operator wird zuerst ausgewertet, dann der zweite, dann der dritte, dann der vierte und so weiter. Sie sind also linksassoziativ. Da hinten gab es eine Frage. Hat sich erledigt, das ist schön. Da gibt es noch eine Frage. Wieso darf man nicht 64? Nein, das wäre sowieso falsch, denn das ist ja 3 hoch 2 und das ist Nummer 9. Warum das nicht 6 ist? Sie verwechseln das mit dem Logarithmus, nehme ich an. Okay? Genau. Genau, das ist die Konvention in der Mathematik und genau deshalb, weil man in der Mathematik diese Konvention hat, hat man es auch in die Programmiersprache übernommen. Es gibt keinen anderen Grund. Systematischer wäre es gewesen, das anders zu machen. Aber da hätten sich viele Leute die Haare gerauft, ja? Weil es ist nun mal, sowas entwickelt sich in der Geschichte und es sind Üblichkeiten. Und Sie haben jetzt noch eins gelernt, Sie wissen nämlich, was linksassoziativ ist, und rechtsassoziativ. Okay? Zumindest bei Operatoren. Also eigentlich ganz gut. Okay? Nochmal. Die Auswertung, und das müssen Sie wirklich... Ich sag's eigentlich auch jetzt nur ganz leise. Mal gucken, ob Sie dann wirklich zuhören, weil das nämlich in jeder Klausur vorkommt. In jeder Klausur... Sie wollen das gar nicht wissen, oder? Doch. Sie wollen es doch wissen. In jeder Klausur gibt es so 6 bis 8 Ausdrücke, die man von Hand auswerten soll. Also, Sie verschenken, wenn Sie das nicht können, verschenken Sie eine ganze Klausuraufgabe. Die sind aber links ein bisschen hakeliger, also nicht so einfach wie hier. Aber wenn Sie das nicht wissen, ja, dann rechnen Sie da was Falsches aus. Und weil wir wissen, dass viele sich das nicht merken und sie nicht genug programmieren, stellen wir dann auch solche Aufgaben, wo genau da die Ergebnisse eben, wo man sich leicht vertun kann. Ja, ist klar. Woher sollen wir sonst testen, ob Sie das verstanden haben? So. Das ist auch noch eine wichtige Sache und das ist wieder eine Regel. Darum ist es gelb. Ha? Okay. Sie können auch mehreren Variablen gleichzeitig, quasi in einem Ausdruck, ja, oder in einem Statement, sollte ich sagen, Werte zuweisen. Dieser Ausdruck ist so ein Term und Sie ordnen das der Variablen Ziel 1 und der Variablen Ziel 2 zu. Also beide haben dann denselben Wert nach diesem Statement. Das ist ganz einfach, aber das ist erlaubt. Und dieses ist eine sehr, das ist eine sehr mächtige Schreibweise. Nämlich, dieses heißt, Ausdruck 1 wird Ziel 1 zugeordnet und Ausdruck 2 wird Ziel 2 zugeordnet. Allerdings, nach folgender Spielregel, erst werden die Ausdrücke komplett berechnet, irgendwo zwischengespeichert, ja, und dann wird die Ausführung, dann wird die Zuweisung gemacht. Warum ist das wichtig? Warum benutzt man diese Schreibweise gerne? Die benutzt man gerne, um zum Beispiel die Werte zweier Variablen auszutauschen, zu vertauschen. Ja? Das heißt, überlegen wir uns ein kleines Programm, wo das vorkommt, damit Sie das auch verstehen. Okay. Ziel 1. Der weisen wir zu, die Zahl 4 und Ziel 2, der weisen wir zu, die Zahl 1. Und wir möchten jetzt ein kleines Programm schreiben, das nachher in Ziel 1 den Wert von Ziel 2 stehen hat, das heißt die 1, und in Ziel 2 soll der Wert von 4 stehen. Okay? Das geht ganz einfach mit dieser Anweisung. Und zwar wie? Ich schreibe einfach Ziel 1 und dann Komma, kein Semikolon, sondern es ist eine Aufzählung. Ziel 2 ist gleich und da mache ich es genau umgekehrt. Ziel 1 Komma Ziel 2. Okay? Das geht wunderbar und direkt. Das heißt, halt, hier ist ein Fehler. Ich wollte es ja umdrehen. So. Wenn ich das ohne dieses Konstrukt mache, was passiert dann? Dann brauche ich eine Zwischenvariable. Es geht nicht anders. Weil sobald ich Ziel, meinetwegen dem Ziel 1 jetzt, Ziel 2 zu tausche, habe ich Ziel 2 ja, habe ich den alten Wert von Ziel 1 verloren. Der ist weg. Weil da steht ja jetzt auch der Wert von Ziel 3 dann. Kommt aber im E-Kurs vor, dass Sie es nochmal genau verstehen. So. Und auch das sollten Sie benutzen, das ist die erweiterte Zuweisung. Das ist in der Mathematik seltener üblich, in der Programmierung sehr, sehr üblich und es erzeugt auch performanten Code und weil es schnellen Code erzeugt, sollten Sie das auch benutzen. Und zwar ist dies eine Kombination von einem Operator und dem Zuweisungsoperator. Zum Beispiel plus gleich. Schreiben Sie x plus gleich y, so entspricht das genau dem Ausdruck x gleich x plus y. Okay? Dann sagen Sie, ja, okay, da spare ich jetzt ja, was spare ich? Ich spare das Schreiben von einem x. Und dafür machen diese blöden Programmierer so einen Aufwand und schreiben das so ungewohnt. Es ist üblich, ist auch eine Notation von C++. Der C++-Programmierer, da wird sich wohlfühlen. Es hat aber einen entscheidenden Vorteil. Nämlich der Python-Interpreter muss in diesem Fall die Variable x nur einmal den Namen auflösen. Das heißt, er muss aus einer Namenstabelle nur einmal gucken, wo steht der Wert und nicht zweimal. Auch das ist noch kein Grund. Sie kriegen nicht auf die Finger gehauen, wenn Sie so einen Ausdruck schreiben wie da hinten. Ja? Aber üblich und mindestens passiv, also lesen, müssen Sie auch dieses können. Okay? Das ist also wirklich, wirklich wichtig. Und nochmal, auch in der Übersicht, in dem ersten Programmierhandzettel, steht genau, welche Operatoren vor dem Gleichheitszeichen erlaubt sind. Okay? Und das nennt man dann die erweiterte Zuweisung. Das haben alle C++-Programmierer, auch Java-Programmierer, dann irgendwann gelernt. Und auch da werden Sie sich dran gewöhnen. Das ist nur jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Und so weiter. Okay. Ja? Ja, jeder Programmierer, Sie müssen beides verstehen, beides ist erlaubt. Da gibt es keine Regeln. Hallo, kleinen Moment. Zum Programmierspiel, vor einem Operator, also egal ob vom Gleichheitszeichen, vor Plus oder vor Minus, machen wir immer ein Blank und auch immer danach. Ja? Also, wenn wir tippen, vor dem Operator und nach dem Operator immer ein Leerzeichen. Bitte? Nein, es ist kein Fehler. Es ist kein Fehler. Ganz grundsätzlich gilt, alle Compiler, nicht immer, aber das genau lernen Sie, wann das nicht der Fall ist. In der Regel überlesen Sie Leerzeichen. Leerzeichen sind sowieso nur für den Programmierer da, damit es besser lesbar ist. Okay? Und damit ich eben auch den Code meiner Kollegin lesen kann, ist es schön, wenn wir uns nach gewissen Regeln richten. Weil sonst sieht es eben anders aus. Also vor und nach einem Operator steht immer ein Leerzeichen. Nach einem Komma steht auch immer ein Leerzeichen. Also wie in der Schriftsprache. Aber vor und nach einer Klammer steht kein Leerzeichen. Das klingt ein bisschen großväterlich, ich weiß. Aber Sie sollen und müssen zusammenarbeiten und gewöhnen Sie sich die gleichen Eigenarten an, dann ist es leichter für Sie. Zu Namen, ich brauche noch 5 Minuten. Zu Namen, das war also der Teil einer Variable, der diese Variable identifiziert. Und fast in allen Programmiersprachen ist es so, dass die aus einem eingeschränkten Alphabet ausgesucht werden. Und zwar gelten auch in Python, das ist gelb, weil es wieder eine Regel ist, für den ersten Buchstaben gilt nur ein kleines a bis zum kleinen z, ja, okay, oder ein großes a bis zum großen z oder ein underscore, okay. Und ab dem zweiten Zeichen, nicht als erstes Zeichen, ist auch die Ziffern 0 bis 9 erlaubt. Dazu müssen Sie ein paar Beispiele machen, lernen Sie in den E-Kursen. In Namen sind Zeichen wie Umlaute, wie ä, ü, ä, sz und so weiter, oder Ausrufezeichen, Dollar, Paragraph, ist verboten. Okay? Benutzen wir nicht. Hat jetzt jemand von Ihnen eine Idee, warum wir uns da einschränken? Ja. Okay, das ist für die Umlaute, aber warum nicht Ausrufezeichen, Paragraph und Dollar? Sie hatten vollkommen recht. Ja. In Python ist es auch ein Operator, der Not-Operator, ja. Genau, das sind Operatoren, so wie Plus, Minus, so wie wir sie eben kennengelernt haben. Und weil eigentlich die Regel gilt, dass wir alle Blanks überlesen, dass die für den Interpreter ohne Bedeutung sind, muss man sich bei den Namen eben einschränken. Okay? Und genau diese Einschränkungen stehen da und die sind wenige. Und ob Sie es glauben oder nicht, Sie kommen damit aus. Ja? Ja? Ich hätte sagen sollen vor zweistelligen Operatoren. Okay. Das ist ein klein. Er hat gefragt, ob ich bei minus 3, ob ich da einen Blank vormache. Üblicherweise nicht. Sie haben recht. Vor und nach einem Operator, also es sollte ein zweistelliger Operator stehen. Okay, aber ist nur eine Konvention. Und folgende Namen sind in Python reserviert, das heißt, die dürfen Sie nicht benutzen. Ja? Die dürfen Sie nicht als Variablennamen benutzen. So wie end ist auch ein Operator, das brauchen wir dann. Und so weiter. Das sind Schlüsselworte für den Compiler. Alle diese Worte weisen den Compiler an, bestimmte Sachen zu tun. Oder den Interpreter. Es sind nur, wie viel sind? 2, 4, 6, 24, 28. Normalerweise kommen Sie sowieso nicht in Verlegenheit, das als Variablennamen zu machen, zu benutzen. Geben Sie mir noch 2 Minuten, da muss ich nicht so laut schreien. Ja? Und weil Sie sowieso jedes dieser Worte am Ende des Kurses mit einer besonderen Bedeutung belegt haben, wird es Ihnen nicht schwer fallen, die zu vermeiden. Benutzen Sie sie jetzt, versehentlich mal, werden Sie sehen, dass der Compiler, weil er glaubt, Sie wollen, oder der Interpreter, Sie wollen ihm was ganz anderes sagen, total verrückte Sachen machen und sehr, sehr schnell auf einen Fehler laufen. Das merken Sie dann. Okay? So, und das ist auch wieder wichtig, wieder nur eine Konvention. Aber Variablen sind für uns Dinge, das heißt, wir benutzen Nomen mit Unterstrich, um sie zu erläutern. Okay? Soll diese Variable im Laufe des Programmes nicht verändert werden, so schreiben wir Nomen, also die ganzen Zeichen in Großbuchstaben. Okay? Das ist auch nur hilfreich für Sie. Haben Sie zum Beispiel so etwas wie Max-Lengths, also die größte Länge, die Sie verarbeiten können, dann ist es hilfreich. Die soll sich ja nicht verändern von dem Programm. Dann das so zu kennzeichnen. Das ist nur für Sie. Ja? Und gewöhnen Sie sich an, auch an der Stelle schon gleich englische Bezeichnungen zu machen. Im Skript steht ein Beispiel von irgendeiner nordrussischen Sprache, dass die überhaupt nur 170 Leute sprechen. So können Sie natürlich auch Ihre Variablen bezeichnen. Aber genau dasselbe ist für einen Chinesen, wenn Sie die Variablennamen in Deutsch bezeichnen. Das ist einfach unanständig. Ne? Okay, man tut es nicht. Hier noch ein paar Hinweise und Tipps. Verwenden Sie möglichst keine Abkürzungen, schon gar nicht selbst erfundene Abkürzungen. Benutzen Sie das Singular für individuelle Objekte und Plural, wenn Sie Gruppenobjekte, wenn Sie mehrere bezeichnen, wie im richtigen Leben. Und nennen Sie etwas vielleicht Read-In-Value, anstelle von in-value oder nur value und so weiter. Jetzt kann es vorkommen, dass Sie sagen, okay, ich bin ein Sparbrötchen, ich möchte nicht so viel schreiben, darum nehme ich erstmal das kleine a bis zum kleinen z als Variablenname und erstmal das große bis zum großen z und dann vielleicht noch dekoriert mit underscore. Wenn Sie allerdings schreiben underscore x, ja, was um Gottes Willen soll das sein? Das kann alles sein. Ja, das sagt Ihnen selbst nichts und schon gar nicht Ihren Kollegen, was Sie mit dieser Variable bezeichnen wollten. Also geben Sie sich ein bisschen Mühe, wenn Sie Variablennamen erfinden. Und Sie müssen viele Variablennamen erfinden. Aber es lohnt sich. Benutzen Sie auf keinen Fall ein kleines i, also so als Laufindex zum Beispiel. Ja? Steht ja immer Summe i gleich 1 bis irgendwas. Weil ein kleines oder ein großes i, das ist halt von dem großen L in vielen Fonts nicht zu unterscheiden. Okay? Das ist dieselbe Form. Genauso O und 0 können Sie leicht verwechseln. Okay? Und Sie werden, wenn Sie, die Hälfte von Ihnen sagt, oh, was erzählt er uns da für einen Quatsch? Ja, das merke ich schon, ja, das merke ich schon. Das merken Sie schon, ganz sicher. Nach 3 Stunden Suche, wenn Sie einmal die 0 und das O vertauscht haben. Ja? Das ist unter Umständen in einem großen Programm schwer zu finden. Okay. Benutzen Sie nicht die ungarische Notation. Das ist übrigens eine falsch verstandene ungarische Notation. Also kodieren Sie nicht, bitte nicht, den Typ an den Variablennamen. Ja? Okay, und benutzen Sie so wenig wie möglich Abkürzungen. Und vielleicht zum Schluss erinnern wir uns an den Namensgeber unserer Universität, an den Goethe. Und er sagte in Martens Garten, Namen oder Name ist Schall und Rauch, bei uns nicht. Okay? Für uns ist es ganz wichtig und wir denken daran. Okay. Genau. Es gibt noch ein paar Folien, da springe ich drüber weg. Mindestens einen E-Kurs machen und damit sind wir durch. Üben müssen Sie jetzt. Wir sehen uns am Freitag wieder zur Vorlesung. Halt, noch nicht gehen. Noch nicht gehen. Gibt es ganz dringende Fragen jetzt? Das ist nicht mehr der Fall. Ja? Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie sprechen sehr viel lauter oder Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen sind ein bisschen ruhiger, dann kann ich Sie vielleicht auch verstehen. Okay. Warum die ungarische Notation nicht benutzen? Sie wurde eingeführt, um genau das, Sie sagen, das ist aufschlussreich, man erkennt gleich den Typ. Insbesondere Python hat aber eine dynamische Typisierung. Das heißt, ein Variable kann den Typ wechseln. Ja? Das heißt, wenn Sie das reinkodieren, würden Sie sich genau diese Möglichkeiten der dynamischen Typisierung ja selbst nehmen, weil die stimmt dann ja nicht mehr. Okay? Gut. Ja, da ist noch eine Frage. Nein, die dürfen so lang sein, wie Ihr Hauptspeicher reicht. Und der ist sehr lang. Also, okay.